In dieser Folge sprechen wir über psychische Erkrankungen, unter anderem über Essstörungen wie Bulimie. Das kann für manche belastend sein. Wenn du also betroffen bist, hör bitte nur weiter, wenn du dich damit wohlfühlst. Und diese Folge ersetzt keine professionelle Hilfe. An dieser Stelle möchte ich auch ganz gerne mal darauf hinweisen, dass ihr uns gerne an unsere E-Mail-Adresse office@epi-food.com schreiben könnt, falls euch konkrete Themen interessieren. Dann bemühen wir uns darum, einen passenden Experten zu finden und eine Folge zu dem Thema ermöglichen zu können. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Meinst du nicht, das ist Kopfsache? Nicht viele Fragen haben mich lange so sehr beschäftigt wie diese, sei es mit meiner Akne, meine irrationalen Verstimmungen oder meine Darmprobleme. Immer wenn ich mich darüber mit Freunden oder mit Ärzten auch unterhalten habe, kam meistens genau diese Frage. Aber schon sehr, sehr lange, also seit meiner Jugend, begleiten mich im Bekanntenkreis auch psychische Erkrankungen. Also zum einen habe ich ja selber Bulimie gehabt, was eine psychische Erkrankung ist eigentlich, gegen die ich erfolgreich gekämpft habe, aber auch starke Depressionen, nicht meine, sondern ich habe sie mitbekommen, Burnout und bipolare Psychosen. Und bei allen Erfahrungen war zum Teil die Ernährung, aber zu einem sehr großen Teil auch der Lebensstil, die ausschlaggebenden Faktoren für Besserung. Und deshalb freue ich mich heute mit Larissa Kubon über das Thema Deine Psyche ist kein Kopfproblem, wie Darm, Ernährung und Lifestyle deine mentale Gesundheit steuern, zu sprechen. Sie ist funktionelle Psychologin und Therapeutin für KPNI, also eine wunderbare Expertin zu diesem Thema. Larissa, wir kennen uns ja eigentlich noch gar nicht so wirklich. Das ist ja jetzt hier auch sehr spontan entstanden, das Thema. Ich freue mich mega, aber würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn du dich einmal selbst vorstellst.
Ja, hallo, ich freue mich auch total, mit dir über das Thema zu sprechen und danke nochmal für die Einladung. Du hattest es schon gesagt, ne? Ich bin Psychologin und Therapeutin für klinische Psychoneuroimmunologie. Das bedeutet, ich verbinde Psychologie mit Körperwissen in meiner Online-Praxis, um sichtbar zu machen, wie Körper, Psyche und Lebensstil zusammenspielen und wie meine KlientInnen entsprechend ganzheitlich, ne, also auf diesen drei Ebenen ansetzen können, um ihre mentale Gesundheit zu verbessern.
Gibt's da einen Grund, warum du das machen wolltest? War das einfach von schon immer irgendwie dein Interesse, genau dieses Gebiet, oder bist du da über Umwege drauf gekommen?
Es hat sich tatsächlich so entwickelt. Also ich habe 10 Jahre ganz klassisch im psychologischen Gesundheitsbereich gearbeitet, also als klinische Psychologin, also im Grunde nur an der Psyche, und habe dann immer mehr und mehr gemerkt, dass das nicht so richtig ausreicht, ne? Also ich habe gemerkt, oft kommt man dann mit diesem Reden, Reflektieren und so an Denkmustern arbeiten, am Verhalten arbeiten, kommt man oft nur bis zu einem gewissen Punkt. Natürlich, dass man eine Verbesserung erzielt, aber es war dann oft der Punkt, wo dann Patienten gesagt haben, ich habe das alles verstanden, aber irgendwie die Stimmung ist trotzdem so schlecht, oder ich wache morgens auf und mir geht's einfach super schlecht und irgendwie kriege ich es nicht geändert, ne? Mhm. Und dann bin ich da immer mehr so reingekommen, dass ich gedacht habe, hey, es muss doch auch andere Gründe geben. Also das, wie kann denn der Körper nicht eine Rolle spielen, ne? Wenn jemand schon körperliche Erkrankungen hat oder Hormone, Ernährung, all diese Dinge. Und dann habe ich mich immer mehr in diese Richtung spezialisiert.
Ja, da kann ich vielleicht so auch eine Anekdote aus meiner Erfahrung mit Verhaltenstherapie erzählen. Und zwar, ich habe ja vorhin schon erwähnt, ich hatte Bulimie sehr lange. Und das ist ja im Grunde genommen eine extreme Abhängigkeit, die entsteht. Da geht's gar nicht mehr darum, dünn zu sein, sondern da entsteht einfach ein Abhängigkeitsmechanismus. Und meine Therapeutin hat mir das immer erklärt, dass es auch ähnlich wie eine Alkoholsucht ist, was ich total faszinierend fand. Und ich habe immer zu ihr gesagt, weil ich bin auch an den Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, ich verstehe alles, was wir hier besprechen, aber es ist wie, als ob mein Bauch mit mir spricht, dass ich jetzt jegliches Süßes in mich reinstopfen muss und dann quasi es wieder erbreche sozusagen. Und irgendwann bin ich einfach an den Punkt gekommen, dass ich verstanden habe, ich bin zuckersüchtig. Also diese Zuckersucht war für mich ein Schlüsselfaktor, den ich irgendwie bekämpfen musste sozusagen, damit ich auch mal wieder geistig ein bisschen besser klarkomme. Also wirklich blöd gesagt, aber das war für mich echt ein Schlüsselmoment. Deswegen freue ich mich auch so sehr, über dieses Thema heute zu sprechen. Ich würde jetzt gleich mal als Einstiegsfrage von dir wissen, was denn für dich psychische Gesundheit ganzheitlich denken eigentlich ist.
Für mich bedeutet das, Körper und Psyche nicht getrennt zu betrachten, sondern im Grunde das System Mensch als Ganzes zu betrachten. Ne? Also welche psychologischen Faktoren spielen eine Rolle? Natürlich, klar, ganz wichtig. Aber auch, welche körperlichen Faktoren sind denn da, die die psychische Gesundheit beeinflussen oder beeinflussen könnten? Das heißt, das ist also mehr so ein Ansatz weg von der Symptomebene Richtung Ursachenebene. Ich sage immer, die Symptome sind im Grunde nur ein Anzeichen für ein Problem. Und das Problem kann man sich vorstellen wie so ein Eisberg. Das heißt, die Symptome, in dem Fall die psychischen Symptome, sind die Spitze des Eisbergs. Und das, was aber da drunter liegt, also unter der Oberfläche, geht viel, viel tiefer und weiter. Und das ist das Gesamtproblem. Und wir können im Grunde nur den ganzen Eisberg, also das ganze Problem verstehen, wenn wir ganzheitlich denken, ne? Denn diese ganzen Zusammenhänge sind nicht nur psychologisch, auch, ne? Aber nicht nur, sondern auch körperlich.
Mhm. Gibt es da irgendwie so konkrete Beispiele? Also, weil es ist ja faktisch so, dass viele bei psychischer Stabilität sofort an den Kopf denken. Ich glaube, das ist auch irgendwie noch ein bisschen schwer aus den Köpfen der Menschen rauszubekommen. Aber du sagst ja selbst, das greift viel zu kurz. Gibt es da irgendwelche Mechanismen, die da faktisch stattfinden im Körper?
Also im Grunde ist diese Trennung ja total künstlich, ne? Wenn wir uns fragen, was ist Psyche überhaupt? Das, was wir als Psyche erleben, läuft ja auch wieder nur zurück auf Gehirnaktivitäten, ne? Also Aktivität von bestimmten Hirnregionen, die sich verändern, Neurotransmitter, die ausgeschüttet werden in unterschiedlichen Zusammensetzungen, Informationen, die zwischen den Nervenzellen weitergeleitet werden. Das ist ja im Grunde das, woraus Emotionen entstehen, Gedanken, Stimmungen, unser ganzes Erleben. Und das, was im Gehirn passiert, ist nicht abgeschottet vom Rest des Körpers. Also klar, es gibt die Blut-Hirn-Schranke, aber trotzdem steht alles ja im Austausch miteinander. Also das Gehirn bekommt ständig Informationen auch von anderen Körpersystemen über deren Hormone, Botenstoffe zum Beispiel, Schilddrüsenhormone, Geschlechtshormone und so weiter oder auch die Botenstoffe des Immunsystems. Und all das kann das Gehirn beeinflussen, beziehungsweise es ist so eine Wechselwirkung. Ne? Es ist ein System, was miteinander zusammenwirkt. Und deswegen können auch diese ganzen Mechanismen der anderen Körpersysteme, also was passiert in der Schilddrüse, was passiert im Darm, welche Hormone in welcher Menge sozusagen sind im Blut, all das beeinflusst dann auch indirekt oder direkt das Gehirn und damit auch unsere Stimmung.
Ja, das ist total spannend, weil ich also es ist ja so, dass wenn der Darm nicht funktioniert, dann können wir auch gewisse Nährstoffe nicht richtig aufnehmen. Und man sagt ja mal, B-Vitamine sind so wichtig für die Nerven und so weiter. Und gerade wenn es ja dann da hapert, dann wird das ja auch gar nicht weitergeleitet. Und auch weil du das Thema Hormone angesprochen hast, ist es ja auch so spannend, vor allem für Frauen in den Wechseljahren. Da habe ich auch im Bekanntenkreis ganz viel mitbekommen, dass dann Frauen wirklich psychische Probleme entwickeln und gar nicht wirklich an Ursachen wie zum Beispiel der Darmgesundheit gearbeitet wird. Welche Rolle spielen denn jetzt so Ernährung und Darm konkret für unsere mentale Gesundheit?
Das sind tatsächlich Bereiche, die eine riesengroße Rolle spielen. Also du hast schon das Thema Nährstoffe angesprochen, ne? Da ist es ganz simpel, dass unsere Neurotransmitter, die ja ganz stark auch unsere Psyche, unser Erleben beeinflussen, die brauchen erstmal Nährstoffe als Baustoffe, um überhaupt gebildet zu werden und auch Kofaktoren im Stoffwechsel, ne, damit sie gut wirken können, damit sie aber auch gut wieder abgebaut werden hinterher. Und genau, du hast schon die B-Vitamine angesprochen, die sind da ganz wichtig als Baustoffe, Aminosäuren, aber auch andere Nährstoffe als Kofaktoren, Vitamin D, Omega-3-Fettsäuren, Magnesium und. Und wenn da kann schon ein ganz einfacher Fallstrick liegen, ne? Wenn diese Nährstoffe nicht ausreichend vorhanden sind, weil wir sie nicht ausreichend zum Beispiel aufnehmen über die Ernährung, dann kann es eben passieren, dass wir gar nicht genug Baustoffe und Kofaktoren haben, damit unser Neurotransmitter-Gleichgewicht im Gehirn gut funktioniert. Ne? Mhm. Und das kann dann natürlich die Psyche schon direkt beeinträchtigen. Und ein anderer wichtiger Punkt, das zum Glück rückt das ja immer mehr in den Fokus, die Darm-Hirn-Achse. Es ist so, dass unser Darm direkt mit dem Gehirn verbunden ist und da findet ein ständiger Austausch statt. Und die Verbindung ist tatsächlich direkt, also neuronal über den Vagusnerv, der vom Gehirn zum Darm läuft. Und tatsächlich ist es so, dass die meisten Informationen zwischen diesen beiden Systemen von unten nach oben gehen. Also vom Darm zum Gehirn. So 80% oder 90% der Informationen gehen eben vom Darm zum Gehirn und nicht umgekehrt. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass der Darm ganz stark auch das beeinflusst, was im Gehirn passiert und tatsächlich auch unser Mikrobiom im Darm. Weil es gibt noch so einen indirekten Einflussweg neben der direkten Verbindung neuronal, kommuniziert der Darm und vor allem auch das Darmmikrobiom auch über Hormone, die produziert werden und Stoffwechselprozesse oder Stoffwechselprodukte, ne, die dann im Gehirn ankommen, auch nochmal. Und zum Beispiel werden 90% des Serotonins im Darm gebildet oder auch ein Großteil unseres Dopamins, so dass man sich schon vorstellen kann, dass das, was im Gehirn passiert und auch unser Neurotransmitter-Gleichgewicht im Gehirn, hängt auch ganz stark davon ab, was im Darm passiert. Genau.
Gibt es da schon irgendwie konkrete Störfaktoren, die du nennen kannst?
Wie meinst du das?
Naja, im Grunde genommen, wenn du jetzt sagst, im Darm wird auch Serotonin gebildet, gibt es da irgendwelche, sagen wir es mal, Lebensstilfaktoren oder vielleicht auch Ernährungsfaktoren, die sowas stören können?
Ja, total. Also unser Mikrobiom wird ja ganz stark auch von der Ernährung mitbestimmt, ne? Also man sagt ja immer, man braucht das Futter für die guten Darmbakterien. Das müssen wir über die Ernährung aufnehmen, also viele Präbiotika, damit eben die Bakterien, die wir haben wollen und auch die Vielfalt, die wir haben wollen, ja gut entstehen kann oder sich halten kann. Und diese guten Darmbakterien machen eben genau die Stoffwechselprodukte, die wir brauchen, auch die das Gehirn braucht. Und wenn wir eine sehr einseitige Ernährung zum Beispiel haben oder auch eine Ernährung mit vielen Stoffen, die unserem Mikrobiom nicht gut tun, dann kann das Mikrobiom eben ja verarmen, sage ich mal, ne? Also die Diversität nimmt ab. Oder es kann auch passieren, dass eine Dysbiose entsteht. Das bedeutet also, dass dass ungünstige Keime stärker sich vermehren und überwiegen. Und dann klappt die Verdauung auch nicht so gut. Und all diese Dinge, die im Darm produziert werden, die auch für das Gehirn wichtig sind, können dann eben auch nicht mehr so gut produziert werden. Und was auch bei vielen ein Problem ist, ist tatsächlich die Darmbarriere. Also da sind wir beim Thema Immunsystem. Denn der Darm ist ja im Grunde, es klingt so ein bisschen kontraintuitiv, aber der Darm, das, was im Darm ist, ist ja im Grunde das Äußere des Körpers. Ne? Das ist ja im Grunde nur ein Rohr, was von oben bis unten durchgeht. Und der Körper zieht sich selektiv das raus, was er braucht. Im besten Fall.
Noch nicht drüber nachgedacht, aber ja, stimmt.
Ja, und man hat ja auch manchmal Pathogene oder sowas in der Nahrung. Und im besten Fall, wenn die Barriere klappt, dann geht das einfach durch. Und wie an allen Barrieren im Körper sitzt auch hier das Immunsystem. Und zwar ein Riesenteil, weil wenn man den Darm aufklappen würde, also ne, so einmal der Länge nach auseinanderfriddeln, dann wären das so 7 Meter ungefähr. Das heißt, das ist eine riesengroße Barriere. Und entsprechend gibt's auch hier einen riesengroßen Teil unseres Immunsystems versammelt, denn das Immunsystem ist ja nach jeder Barriere immer unsere zweite Verteidigungslinie. Und wenn die Darmbarriere nicht gut funktioniert, nicht gut dicht ist, weil zum Beispiel die Darmschleimhaut nicht gut aufgestellt ist, dann wird das Immunsystem an der Stelle aktiv. Ne? Weil ja immer wieder auch Stoffe, Pathogene zum Beispiel oder Nahrungsbestandteile durchkommen, die wir gar nicht im Körper haben wollen. Da muss das Immunsystem dagegen arbeiten. Und dann kann es eben ganz schnell dazu kommen, weil es eben so eine riesige Fläche ist, dass wir ein systemisches Problem bekommen mit Entzündung, ne, weil das Immunsystem überaktiv oder dauerhaft aktiv ist an der Stelle. Und ein aktives Immunsystem braucht sehr viel Energie. Das bedeutet, es regelt irgendwann andere Systeme runter, um sich am Laufen zu halten. Und das kann auch das Gehirn betreffen, ne? Dass also das Immunsystem die Energie bekommt, die eigentlich vielleicht das Gehirn bräuchte. Und das kennen wir, ja, die meisten von uns wahrscheinlich aus eigener Erfahrung. Wenn wir krank sind, merken wir das psychisch.
Ne? Voll.
Also uns geht's nicht gut, also körperlich natürlich, ne, aber psychisch auch meistens in der Regel nicht. Der Antrieb ist schlecht, wir können jetzt nicht unbedingt Bäume ausreißen oder sprühen nicht vor Lebensfreude. Und das ist tatsächlich ein Mechanismus, den das Immunsystem bewusst macht. Also die Botenstoffe des Immunsystems wirken im Gehirn, verändern dort Aktivitäten und unser Neurotransmitter-Haushalt. Und genau, ne? Klar, jetzt kann man sich vorstellen, wenn das zum Dauerzustand wird, kann das durchaus auch zu Problemen führen.
Ich habe auch mal gehört, Entzündungen im Körper, Entzündungen, die man jetzt nicht unbedingt spürt. Das kann jetzt zum Beispiel eine Knieentzündung sein, die man jetzt nicht, wobei eine Knieentzündung würde man wahrscheinlich spüren, aber irgendwelche stillen Entzündungen im Körper, wenn man die vernachlässigt und vor allem in der Ernährung nicht unbedingt darauf achtet, auch ein bisschen entzündungshemmender sich zu ernähren, weil ja, man weiß ja mittlerweile durch die ganze Fastfood-Industrie oder durch, wie sagt man, Convenience-Produkte ist ja ein sehr hoher Anteil von Omega-6-haltigen Fettsäuren enthalten, die ja per se nicht schlecht sind, aber in einem Übermaß quasi dann auch aus dem Gleichgewicht das Omega-3- und Omega-6-Verhältnis bringen, dass das ja potenziell Entzündungen fördern kann. Und das wiederum zu Depressionen führen. Was ist da? Also stimmt das? Hast du da irgendwelche Erfahrungswerte?
Ja, also es ist tatsächlich bestimmt nicht immer nur die eine Sache, ne? Ich denke, da müssen immer mehrere Faktoren zusammenkommen. Aber es gibt tatsächlich viele Studien, die zeigen, dass zumindest viele, also ein Großteil der Betroffenen von Depressionen erhöhte Entzündungswerte haben. Also dass Entzündung eine große Rolle spielt bei Depressionen. Nicht bei jedem, ne, aber bei einem Großteil und teilweise auch bei anderen psychischen Störungen. Und das hat sicherlich genau mit diesen Dingen zu tun, was wir gerade besprochen haben. Ja. Also dass eben die Botenstoffe des Immunsystems, die Zytokine, auch im Gehirn ankommen zum Teil und dort Aktivitäten verändern und den Neurotransmitterhaushalt verändern.
Super spannend. Welche Lifestyle-Faktoren haben jetzt aus deiner Sicht den größten Einfluss auf unsere Psyche? Vielleicht auch oft sogar unterschätzt.
Ja, die Ernährung haben wir im Grunde schon genannt, ne? Und dann, ja klar, riesengroßes Thema, Stress. Ich glaube, das muss ich niemandem sagen, ne? Das spüren wir auch alle selber, wenn wir Stress haben, was es mit der Psyche macht. Aber tatsächlich hat chronischer Stress auch große Auswirkungen auf den gesamten restlichen Körper, ne? Auch auf das Immunsystem tatsächlich, also wenn es chronisch wird, ne? Dass auch da der chronische Stress wieder dazu führen kann, dass das Immunsystem in eine pro-entzündliche Lage kippt, was dann wiederum sich auch ungünstig zurück auswirken kann auf alle anderen Systeme und auch auf die Psyche. Und was ich so beobachte, was oft so ein unterschätzter Aspekt von Stress ist, ist die Reizflut, der wir heute ausgesetzt sind. Also wir leben ja in einer Welt, die sehr schnelllebig ist, ne? Und die einfach auch viele Informationen und Reize mit sich bringt. Wenn wir wollten, könnten wir ja wirklich 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche konsumieren, Informationen konsumieren über Social Media, Hörbücher, Podcasts, alles Mögliche. Das ist ja wirklich unbegrenzt, welche Informationen wir da uns holen können. Und gleichzeitig wird ja auch immer Dopamin ausgeschüttet, ne, durch genau diese Dinge, also neue Reize, neuer Input. Und es fühlt sich so an, als wollten wir mehr davon. Deswegen machen wir das auch gerne dann, ne, oder häufig, dass wir dann vielleicht mehr konsumieren, als uns gut tut. Und gleichzeitig ist aber unser Gehirn gar nicht so richtig darauf angepasst, so viele Informationen und so viel Input zu verarbeiten. Weil man kann sich vorstellen, die biologische Evolution, die läuft ja viel, viel, viel langsamer als die Evolution unseres Lebensstils. Und jetzt sind wir heute an einem Punkt, wo wir so ein Mismatch haben, ne? Unser Lifestyle hat sich extrem verändert, gerade auch nochmal jetzt in den letzten 10, 20, 30 Jahren mit den ganzen digitalen Aspekten. Und unser System, auch einfach genetisch, ist noch gar nicht darauf angepasst. Das heißt, eigentlich braucht unser System ein viel langsameres Tempo, weniger Input, ne, weniger Informationen. Und das kann tatsächlich ein Stressfaktor sein, dass unser Gehirn eigentlich, es fühlt sich an, als bräuchten wir mehr, aber eigentlich brauchen wir weniger und auch mal Reizpausen, auch mal Raum, um Dinge verarbeiten zu können.
Das ist ganz interessant, weil mir ist der letztens Gedanke gekommen, jetzt haben wir haben ja unser Alter schon geklärt, wir beide, wir Millennials, sind ja noch relativ, ich würde jetzt nicht sagen smooth da reingerutscht, aber viel smoother als die Generation nach uns, weil wir Digital Natives sind. Also ja, ich erinnere mich noch an die Zeit, oh, ein Computer. Oh, Internet braucht ungefähr 5 Minuten, bis man da mal reinkommt. Und dann musste sich drum gestritten werden, wer jetzt rein darf und wie lange man rein darf. Und währenddessen durfte natürlich auch nicht telefoniert werden. Also so all die Dinge, die man beachten muss. Und dann ist man so step by step mit den ersten Handys, dann ein Handy mit Fotos, dann der Internetknopf, der war, da hat man, also wenn man da drauf gedrückt hat, Gnade einem Gott, dass man da nicht irgendwie 1.000 Euro zahlen musste. Und ich meine jetzt so, die Generationen, die nach uns kommen, die werden ja direkt mit dieser Reizüberflutung beschallt, mehr oder weniger schon. Mhm. Weil wie du es ja schon sagst, das ist ja, also die Medien spielen ja mit einer Dopaminsucht, die man unweigerlich entwickelt eigentlich schon. Ich glaube, Leute, die kein Social Media verwenden und es dann anfangen, rutschen auch relativ schnell in so ein Loch ab. Also ich meine jetzt nicht ein Loch im Allgemeinen, sondern so ein Kurzzeitloch. Man kennt es ja selber. Man möchte eigentlich nur kurz was am Handy machen. Ach, dann geht mal ganz kurz der Klick auf Instagram, meinetwegen. Und die Algorithmen sind ja teilweise schon so gut, dass alleine schon der erste Post einen so fängt, dass man nach 15 Minuten gar nicht mehr weiß, was man am Handy machen wollte.
Ja, voll.
Dieses Matrixloch, das ist wirklich. Und wenn man da nicht irgendwie konkret rangeht, um sich das zu bewusster einzusetzen. Also ich muss schon sagen, selbst obwohl ich sehr bewusst darüber bin, dass es nicht gut ist für den Körper, fällt es mir trotzdem schwer, manchmal am Abend das Handy wegzulegen, weil das teilweise so smart gemacht ist. Ach, jetzt komm, schauen wir noch das eine Reel an. Ach, da hat mir noch derjenige, hat mir noch ein paar Reels geschickt. Schon eine heftige Zeit, in der wir da leben. Vor allem, ich habe das in einem Podcast letztens gehört, ich weiß nicht mehr, welcher Podcast das war, vielleicht sogar Gemischtes Hack, ein Bauer hat in seinem ganzen Leben lang wahrscheinlich sogar weniger erlebt, als wir an einem Tag verarbeiten müssen. Beziehungsweise er musste an seinem ganzen Leben weniger verarbeiten, als wir an einem Tag Informationen verarbeiten müssen. Und das ist schon crazy.
Ja, den Vergleich habe ich tatsächlich auch schon mal gehört. Und wenn man sich das klar macht, ne, dann wird auch klar, warum es so hilfreich ist, da so ein Bewusstsein einfach oder einen bewussten Umgang mit zu haben. Denn unser System, unser Gehirn, rein von der Genetik, von der Ausstattung sozusagen, kommt halt noch aus dieser Zeit, wo es diese ganzen Informationen nicht gab. Na, also unser System kennt das noch gar nicht eigentlich. Wir hängen da so hinterher, biologisch.
Also ich merke das auch immer, also ich habe mir das jetzt tatsächlich in diesem Jahr vorgenommen, immer mal eine Woche kein Social Media, bestenfalls nicht einmal ein Handy. Und ich denke mir jedes Mal, krass, was das für einen Unterschied macht. Ich müsste noch Netflix wegbekommen oder beziehungsweise Netflix, Paramount, wie auch immer sie alle heißen. Und ich glaube, dann kommst du mal wirklich zur Ruhe. Also so wirklich zur Ruhe. So einfach mal wieder ein schöner Schlaf. Ja. Und da noch apropos Frage, wie sieht es da zum Beispiel mit Licht aus? Weil man sagt ja, oder ich merke es ja auch selber teilweise, dass da werde ich sofort wieder wach. Also es greift ja schon dann auch in die Melatoninproduktion ein, oder?
Ja, total, total. Also einige Botenstoffe in unserem Körper sind zirkadian abhängig oder sogar ziemlich viele, ne, dass sie in einem bestimmten Tagesrhythmus ausgeschüttet werden. Und einige davon sind auch sehr lichtabhängig. Also klar, Melatonin, ne, du hast es gesagt. und auch der Gegenspieler Cortisol. Das kennen viele im Grunde nur als Stresshormon, aber es ist ein ganz wichtiger Taktgeber, ein wichtiger Teil unseres Biorhythmus. Und die beiden sind Gegenspieler. Ne? Wenn Cortisol hoch ist, ist Melatonin niedrig. Also Cortisol ist dann eher am Tag hoch, ne? Vor allem in der ersten Tageshälfte, dann sinkt es langsam ab. Und umgekehrt geht Melatonin hoch, wenn Cortisol sinkt. Aber eben nur, wenn die Lichtverhältnisse passen. Also Melatonin wird gehemmt, wenn es hell ist. Und hell kann auch eben sein Blaulicht vom Bildschirm. Ne? Und genau, das wiederum stört dann unseren Schlaf.
Hm. Ja, ich merke das auch echt jedes Mal. Und ich schäme mich, dass ich weiß es ja und ich spreche es hier sogar aus, wenn man sich mal so eine Serie am Abend noch anschaut, teilweise denke ich mir, da wird mit Lichtern rumhergeschallert, ich könnte jetzt einfach joggen gehen. Also wirklich, ich bin danach definitiv nicht bedready, ich könnte einfach joggen gehen. Ich bin so wach davon. Und dass aber diese Angewohnheit, am Abend irgendwie noch so ganz entspannt sich eine Serie anzuschauen, das ist wirklich schwer, das loszubekommen, aber ich glaube, das wäre absolut gesund für uns alle. Und apropos Joggen, wie sieht's mit Bewegung aus?
Auch super wichtig. Also aus ganz verschiedenen Gründen. Es gibt viele Studien, die zeigen, dass Bewegung sich auch günstig auf psychische Störungen auswirkt, wie Depressionen, ne, weil das auch wieder im Gehirn Prozesse anregt, die da günstig sind. Und Bewegung ist auch ein wichtiger Teil von Anti-Entzündungen. Also regelmäßige Bewegung hilft dem Immunsystem in Balance zu bleiben, beziehungsweise umgekehrt, wenn wir uns nicht ausreichend bewegen, dann kann das auch wieder ein Stressor im System sein, ein Faktor, der chronisch stille Entzündungen auslösen kann. Und auch hier wieder die evolutionäre Perspektive. Wir sind ja für Bewegung gemacht. Also früher gab es ja keine Kühlschränke, es war nicht alles so bequem. Man musste ja für die Basisbedürfnisse sich bewegen, ne, um Nahrung zu sammeln, um vielleicht zu jagen, Essen zu verarbeiten oder Feuerholz zu sammeln und so weiter. Also das hat ja alles Bewegung beinhaltet. Das heißt, Bewegung ist total artgerecht. Und wenn wir uns zu wenig bewegen, ist es eben ja nicht artgerecht.
Woran merke ich denn jetzt im Alltag, dass mein Körper meine mentale Gesundheit negativ beeinflussen könnte? Gibt es da irgendwelche konkreten Symptome oder Warnsignale, auf die man achten könnte?
Ja, das kann sich ganz unterschiedlich zeigen. Was ich immer spannend finde, sind die Punkte, wo man etwas an Symptomen bei sich erlebt oder Reaktionen bei sich erlebt, die man nicht ausreichend an äußeren Umständen festmachen kann. Zum Beispiel, wenn ich mich irgendwie ständig total gestresst fühle oder voll überfordert bin, aber ja, im Außen eigentlich gar nicht so viel los ist, ne? Oder ich bin gereizt und weiß eigentlich gar nicht so genau, warum. Das sind dann immer so oder können Hinweise darauf sein, dass das Nervensystem überlastet ist oder dass Stressfaktoren noch eine Rolle spielen, die mehr im Innen liegen und weniger im Außen. Ne? Also zum Beispiel im Körper. Und was so ein Klassiker ist, was ich ganz häufig beobachte, ist Energiemangel. Also das ist auch ein Warnsignal. Ne? Morgens nicht erholt aufwachen, obwohl man vielleicht genug geschlafen hat. Oder dass das Energielevel grundsätzlich so ein bisschen niedrig ist. Man ist vielleicht nicht mehr so leistungsfähig, wie man das von sich kannte aus der Vergangenheit oder nicht mehr so belastbar. Das können auch Anzeichen sein. Mhm. Und besonders hellhörig würde ich immer spätestens dann werden, wenn auch körperliche Symptome da sind, wie Verdauungsprobleme oder, weiß ich nicht, jemand nimmt jeden Infekt direkt mit, ne? Oder natürlich, wenn schon eine körperliche Erkrankung da ist, eine Diagnose.
Das ist jetzt vielleicht sogar eine etwas zu große Frage, die ich stelle. Aber wie ist es denn mit so Angstanfällen? Also ich nenne jetzt mein Beispiel. Ich hatte eine Blasenentzündung, die hat sich ganz schnell entwickelt. Und ich habe auf einmal eine ganz merkwürdige Angst. Und jetzt kommt's gegen die schwarze Witwe entwickelt. Also so richtig, what is happening? Ich muss jetzt dazu sagen, Kontext, ich war da im Kroatien-Urlaub und da hat mein Cousin noch gesagt, ja, in Kroatien gibt's doch die schwarze Witwe. Und eigentlich hätte ich das weggelacht. Aber durch diese, also ich habe dann geschlussfolgert, durch diese Entzündung habe ich auf einmal wie so eine Angst, also ich, das würde ich jetzt nicht Angststörung nennen, aber so eine irrationale Angst entwickelt. Und das ist mir das erste Mal aufgefallen. Und tatsächlich ist es mir dann in Krankheiten oder in Erkältungen oder wie auch immer danach aufgefallen, dass ich jedes Mal so eine ganz irrationale Angst gegen irgendetwas hatte.
Super spannend.
Ist das, könnte das auch schon ein Signal sein von wegen, da stimmt irgendwas ganz anderes Grundlegendes nicht? Vielleicht sogar eine Entzündung im Körper?
Könnte man vielleicht als Signal sehen, ja, weil das ist ja auch wieder dann so ein Symptom, wo du selber gemerkt hast, nee, irgendwie ist das total irrational. Ne, ich kann mir das jetzt nicht erklären oder das hat keinen konkreten Grund, den ich jetzt irgendwo im Außen festmachen kann. Und trotzdem reagiert mein Körper so fast wie automatisch.
Voll. Mhm. Also ich habe dann auch wirklich angefangen zu weinen. Und ich habe das nicht von mir gekannt. Und es war auch ab dem Moment, wo ich wieder gesund war, habe ich mich gefragt, was war das denn? Also wirklich, es war
spannend, ja.
Ich konnte dann selbst reflektiert sagen, das war jetzt wirklich merkwürdig. Also eigentlich bin ich jetzt nicht so ängstlich, was sowas angeht. Egal. Wenn jetzt jemand starten will, positiv an die Sache ranzugehen, präventiv an die Sache ranzugehen, dass es gar nicht erst so weit kommt, in eine psychisch zu erkranken oder dass die Psyche einfach faktisch leidet. Was sind denn 2 bis 3 einfache, aber effektive Schritte für mehr psychische Stabilität, nennen wir es mal, über den Körper?
Also ein großer Hebel ist sicherlich für die meisten das Thema Stress, ne, ganz klar. Idealerweise natürlich Stress reduzieren, sodass er gar nicht erst so stark aufkommt, ist sicherlich eine größere Aufgabe. Aber was man da kurzfristig machen kann, ist, dass man ganz gut auf der Körperebene ansetzen kann, das Stresssystem immer wieder am Tag, also immer wieder Impulse zu setzen, die das Stresssystem runterfahren, also auch das Nervensystem runterfahren, ne? So kleine Impulse, zum Beispiel durch Atmung, das ist ja so der Klassiker, was viele ja auch schon wissen, ne? Parasympathische Atmung, also tiefe Atmung, langsame Atmung, tief in den Bauch rein, das Zwerchfell da mitnehmen, weil das eben den Vagusnerv stimuliert und vor allem die Ausatmung betonen. Das immer mal wieder am Tag zu machen, muss nicht lang sein, aber mal 1 Minute, 2 Minuten und dafür mehrmals am Tag, das gibt dem Nervensystem wieder den Impuls, hey, wir sind sicher, wir dürfen runterfahren, es ist alles in Ordnung. Man kann das auch in anderen Formen machen, da kann man so ein bisschen schauen, was einem gut tut. Ne? Manche kommen auch gut klar mit solchen Mikropausen, wo sie einfach mal die Augen schließen für 1 Minute und sich auf den Körper einfach nur konzentrieren oder den Geräuschen in der Umgebung lauschen. Ne? Also diese achtsame Haltung, Fokus nur aufs Hier und Jetzt, was ja auch so ein bisschen mit beinhaltet, die Reize so ein bisschen runterzuregeln. Ne? Und wenn wir uns eben für einen Moment aufs Hier und Jetzt fokussieren und uns dort verankern, dann gibt das auch wieder dem Stresssystem das Signal, es ist alles in Ordnung, es ist Sicherheit, wir können runterfahren. Und da geht's wirklich eher um Häufigkeit als um Dauer. Also das muss gar nicht lang sein, sondern wirklich 1 Minute, 2 Minuten reicht und lieber dafür dann mehrmals am Tag. Und natürlich auch das Thema, worüber wir eben gesprochen haben, mit dem Input, mit den Reizen, für sich da wirklich mal zu reflektieren, wie viel tut mir gut, wo ist es vielleicht, aber auch zu viel, wo kann ich meinem Gehirn mal eine Pause gönnen. Gar nicht, dass man das jetzt so verteufelt und irgendwie alles streicht an Input und Reizen und Konsum, sondern eher so ein bewusster Umgang. Also das wirklich bewusst mal für sich zu beobachten, auf die eigenen Signale zu hören und für sich zu gucken, okay, was ist denn für mich ein passendes Maß und wo brauche ich aber auch so ein bisschen mehr Ruhe, um auch Reize zu verarbeiten. Und ich würde sagen, ein super langweiliges Thema vielleicht, aber auch super wichtig, Schlaf. Schlaf priorisieren. Das ist so unterschätzt häufig, aber im Schlaf passieren so wichtige Reparaturprozesse, Entgiftung des Gehirns findet nur im Tiefschlaf richtig statt und Reize werden verarbeitet in der Nacht, ne, was wir natürlich auch wieder brauchen, um am nächsten Tag wieder gestärkt und ja belastbar und stressresilient aufzuwachen. Und das ist auch eine, wenn man jetzt nicht gerade Schlafstörungen hat, aber ne, dann ist es eine wirklich einfache Sache, die man machen kann mit einem großen Impact.
Ja. Zum Thema Atmung bzw. mal kurz runterkommen, kann ich nur empfehlen, sich da auch einen Wecker zu stellen. Beim im Arbeitsalltag, man vergisst das super schnell.
Ja,
ich habe das eine, also das ist jetzt auch tatsächlich ein kleiner Reminder wieder an mich gewesen. Ich habe das nämlich eine Zeit lang gemacht, da habe ich mir einfach, ich glaube zweimal, das war nicht einmal viel, am Tag habe ich mir einen Wecker gestellt, dass ich eine Minute kurz runterkomme. Und ich fand das total faszinierend, weil ich in dieser eine Minute gemerkt habe, wie in Rage ich teilweise war durch die Arbeit. Also manchmal ist man ist so zu sehr dabei, so blöd das klingt, vor allem wenn man selbstständig ist, logischerweise, weil es ja sein eigenes Baby, manchmal ist man ein Stückchen zu sehr dabei und nimmt gewisse Sachen zu sehr, wie soll ich das jetzt sagen, negativ auch auf. Also manche Gespräche via E-Mail, die nehmen einen dann mehr mit, als es eigentlich nötig gewesen wäre. Weil ich meine, im Grunde genommen sind es auch nur Worte, die via E-Mail geschrieben werden. Könnte man ja auch am Telefon klären und wahrscheinlich sind da die Fronten relativ schnell geklärt. Aber so in dieser einen Minute ist mir dann wieder klar geworden, so, okay, ich kann jetzt auch mal wieder kurz zur Ruhe kommen. Und was ich auch immer super hilfreich finde, sind Spaziergänge. Weil ich muss sagen, aber nicht so kurze Spaziergänge, sondern schon so ein bisschen Spaziergänge, die über 20, 30 Minuten gehen. Klingt jetzt für manche vielleicht kurz, für mich ist es lang, dass ich ab einem gewissen Punkt komme ich erst zur Ruhe. Das ist wie, glaube ich, wie so ein Läuferhoch. Okay, das ist jetzt ein krasser Vergleich beim Joggen. Läuferhoch ist nochmal was ganz anderes, aber irgendwann, vor allem wenn man sein Handy nicht dabei hat, kommt man auf einmal runter. So ist es wie so ein Schlüsselmoment manchmal bei mir. So dieses, okay, du kannst jetzt mal durchatmen, du bist jetzt nur in der frischen Luft, du kannst jetzt einfach mal in Ruhe die Umgebung beobachten und du bist in Sicherheit.
Und, ja, voll.
Dann, was war der zweite Punkt, den du angesprochen hattest?
Die Reize.
Ja, genau, ne? Die also Reize. Da,
genau, Reize reduzieren.
Das hört ihr Social Media natürlich nicht gern, was ja mitunter auch mein Hauptberuf ist. Aber ich finde, Social Media muss man sich auch irgendwie einteilen. Das vielleicht auch ein bisschen vielleicht mit anderen Tätigkeiten kombinieren, die vielleicht langweilig sind. Zum Beispiel, wenn man jetzt mit der S-Bahn in die Arbeit fährt, dass man halt sagt so, hey, Social Media schaue ich mir nur in der S-Bahn an. Oder im Rest des Tages nicht. Nicht irgendwie so als Entlastung am Abend, weil wie du es ja auch schon gesagt hast, ist es ja im Grunde genommen, ist es ja nicht entlastend, sondern das fördert ja den Körper auch faktisch, immer wieder Dopamin auszuschütten oder beziehungsweise danach zu suchen. Und dann hast du ja noch das Thema Schlaf genannt. Schlaf, und das ist jetzt mal tatsächlich auch eine Frage an dich. Ich finde es total, ich muss echt sagen, so einfach es klingt, Schlaf zu priorisieren, so schwer finde ich es auch. Ich habe mir jetzt zwar vorgenommen, mal dieses Wochenende einfach den Samstag nur im Bett zu verbringen, beziehungsweise den ganzen Tag nur im Schlafverzug zu verbringen, aber es ist ja schon eine sehr radikale Art und Weise, das anzugehen.
Wie schafft ja, man das stimmt.
Also, weil ich meine, im Grunde genommen ist es dann wie so ein Press entspannen, so auf Druck. So, heute musst du entspannen. Ich brauche das tatsächlich manchmal, aber gibt's da irgendwie so einen richtig konkreten Alltagstipp, wie man es schafft, nochmal wirklich diesen Schlaf zu priorisieren? Gibt's da vielleicht so einen Mindset-Trick?
Ja, ich glaube tatsächlich, dass es so eine Mindset-Frage auch ist. Also jetzt wirklich unter der Voraussetzung, dass man einschlafen kann. Ne?
Ja, ja.
Aber was ich bei vielen oft beobachte ist, und das kenne ich auch von mir selber, dass Schlaf nicht die Priorität bekommt. Also, dass man dann vielleicht doch lieber wählt, ein bisschen länger wach zu bleiben oder ein bisschen länger am Handy zu scrollen oder so, statt zu schlafen. Und ich kenne das von mir selber, als mein Kind noch sehr klein war. Ne? Dann war so ein bisschen die Frage, okay, schlafe ich jetzt oder habe ich noch ein bisschen mehr Zeit für mich?
Mhm.
Und dann muss man halt abwägen. Aber ich denke, es ist so hilfreich, sich klar zu machen, wie wichtig der Schlaf ist und was es einem auch bringt. Weil viele betrachten Schlaf so als langweilig oder vielleicht sogar verschwendete Zeit. Es gibt ja auch dieses Sprichwort, schlafen kann ich, wenn ich tot bin. Aber wenn man sich dann nochmal klar macht, nein, das ist keine verschwendete Zeit, das ist wirklich Selbstfürsorge und das ist auch eine Investition in meine psychische Stabilität am nächsten Tag, ne? Dann fällt es vielleicht noch ein bisschen leichter zu sagen, okay, komm, ich gebe dem jetzt mal eine höhere Priorität und nehme mir dafür Zeit und ja, gib dafür vielleicht was anderes auf oder kürze was anderes ab.
Ja, vor allem, ich glaube, bei vielen ist es tatsächlich hauptsächlich, dass sie dann vielleicht noch eine Serie schauen am Abend. Und ich meine, was gibt man da auf? Also sind wir mal ehrlich.
Ja.
Ja. Deswegen, ja, stimmt schon. Ich glaube, das ist einfach wirklich auch, dass man sich mal einreden muss. Es ist investiert in sich selbst und der Tag am nächsten Tag wird besser sein, als wenn ich es jetzt nicht priorisiere, den Schlaf. Ich habe jetzt noch eine Abschlussfrage an dich. Und zwar, was ist dir besonders wichtig, was oft missverstanden wird?
Was ich oft so erlebe, ist, dass Menschen Krankheit als Schicksal wahrnehmen oder als, ich bin jetzt krank geworden, weil ich habe ja auch die Genetik oder so. Und das, finde ich, ist ein großes Missverständnis, denn Krankheiten oder auch Symptome insgesamt entstehen nicht einfach so, sondern es müssen immer verschiedene Faktoren über die Zeit zusammengekommen sein, die über die Zeit das System so aus dem Gleichgewicht gebracht haben, dass jetzt heute diese Symptome da sind oder diese Krankheit da ist. Und diese Faktoren können ganz vielfältig sein. Man kann sich das vorstellen wie so ein Fass. Also wenn das Fass irgendwann voll ist, entstehen Symptome. Ne? Wenn es überläuft, dann bricht eine Krankheit aus. Und Genetik kann natürlich eine Rolle spielen. Aber selbst wenn man sich jetzt Erkrankungen ausguckt, die eine hohe genetische Komponente haben, wie bipolare Störungen oder Schizophrenie, dann ist es trotzdem nicht so, dass wenn beide Eltern betroffen haben, das Kind oder später im Erwachsenenalter auch diese Krankheit ausbildet. Es braucht noch mehr. Und man kann sich das vorstellen, wenn man eine bestimmte genetische Veranlagung hat, dann ist vielleicht der Boden des Fasses was höher, also das Volumen im Fass, der Platz, der noch übrig ist, ist kleiner. Aber trotzdem braucht es Dinge, die von oben reingekippt werden, Stressoren, die damit irgendwann das Fass überläuft. Und ich finde, das ist immer so ein schönes Bild, weil dann kann man sich gut klar machen, okay, es ist wichtig zu verstehen, was ist in meinem Fass drin, also was sind die Faktoren, die Wasser reinkippen und wie voll ist es gerade.
Ja.
Weil dann kann man natürlich auch gegensteuern. Ne? Ich will nicht damit sagen, dass man jetzt jede Erkrankung sofort heilen kann, aber man kann sicherlich schon eine große Menge an Entlastung ins System reinbringen, wenn man da gut hinschaut und versteht, was bei einem selber die Einflussfaktoren sind.
Also ich glaube, man muss jetzt auch nochmal abschließend sagen, wenn man der Meinung ist, man hat eine psychische Erkrankung oder es geht in eine Richtung, sollte man ja eigentlich schon immer professionelle Hilfe in Anspruch nehmen, sich gar nicht davor schämen. Ich kriege das auch oft mit, dass Leute das einfach, die sehen das als Schwäche, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Ich kann nur aus Erfahrung sagen, hätte ich die Hilfe damals nicht aktiv in Anspruch genommen. Und ich muss sagen, ich bin wahnsinnig stolz auf mein junges Ich, dass ich alleine diesen Schritt gegangen bin, weil er im Grunde genommen hat er mein Leben gerettet. Und also im schlimmsten Fall so ausgedrückt, aber im Grunde genommen hat es mein Leben einfach auch verbessert. Ich glaube, in meinem Fall, also ich glaube, in den wenigsten Fällen, ich hoffe zumindest, verschlimmert es die Situation, sondern verbessert sie einfach auch alleine, wenn man drüber sprechen kann. Und ich glaube, man sollte doch keine Angst haben, mit jemandem drüber zu sprechen. Ich glaube, deswegen war das mir auch damals immer so wichtig, eine Therapie zu gehen, weil ich wusste, das ist eine Person, die hat rein gar nichts eigentlich mit mir zu tun und ich kann ihr alles erzählen, ohne dass sie mich direkt verurteilt oder es mir irgendwann mal nachträgt oder sonst was. Weil ich, schade, ich habe diese Frau leider nie wieder gesehen. Ich habe sie auch gesucht, weil ich mal Danke schreiben wollte, aber ich habe sie leider nie wieder kontaktieren können. Das ist auf jeden Fall noch wichtig zu erwähnen. Und jetzt wird mich aber auch im gleichen Zuge interessieren, wo kann man denn mehr über dich erfahren und über deine Arbeit erfahren?
Auf meiner Website, das ist mein Dreh- und Angelpunkt. Ich bin nicht auf Social Media, aus Gründen. Das heißt, man findet mich wirklich auf meiner Website www.larissakubon.de. Dort kann man alles über mich und meine Arbeit erfahren und auch, wie man mit mir zusammenarbeiten kann. Ich habe dort auch einen Blog, der auch noch weiter wächst, wo auch einige Themen noch mal so ein bisschen ausführlicher behandelt werden, worüber wir heute gesprochen haben.
Schön. Genau. Ja, cool. Ich sag danke. Ich sag danke an alle, die zugehört haben. Ich hoffe auch, dass einige was mitnehmen konnten, unabhängig davon, ob jetzt irgendeine Vorbelastung vorherrscht oder nicht. Ich glaube, das sind einfach auch Tipps dabei gewesen, die alle betreffen, um einfach auch präventiv für seine Gesundheit zu sorgen. Möchtest du noch was Abschließendes sagen? Dann würde ich dir die Abschlussworte überlassen.
Ich finde, da hast du was ganz Wichtiges angesprochen, das Präventive. Also das ist mir auch immer so wichtig, dass Menschen Verantwortung für ihre eigene Gesundheit übernehmen. Und die Voraussetzung dafür ist ja überhaupt erstmal aufgeklärt zu sein. Denn das Gesundheitssystem ist ja darauf ausgerichtet, dass es dann erst wirklich reagiert, wenn das Fass schon übergelaufen ist. Und ich denke, wir sind uns alle aber einig, dass wir ja lieber wollen, dass das Fass gar nicht erst überläuft. Ne? Das heißt, das ist eben das Thema Prävention und dafür braucht es, glaube ich, viel Eigenverantwortung. Und das ist auch immer etwas, was ich mit meiner Arbeit erreichen möchte, ne? Dass Menschen Experten und Expertinnen für ihre eigene mentale, in dem Fall Gesundheit, werden. Und euer Podcast leistet ja auch einen großen Beitrag dazu, ne? Weil alle, die hier zuhören, sind ja wahrscheinlich genau aus dem Grund da, dass sie eben aufgeklärt sein wollen und selber Verantwortung übernehmen wollen.
Das hoffen wir. Schön, dann bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank.